Herzlichen guten Morgen euch allen, auch von mir noch einmal. Ich freue mich, dass ich hier sein kann mit euch, denn ohne euch würde es ja auch keinen Sinn machen, hier eine Predigt zu halten. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Und es wird heute eine etwas andere Predigt sein, anders vielleicht daher, weil ich nicht wirklich ein zentrales Thema habe. Ich habe auch keine drei Punkte für die Predigt, sondern ich predige einfach ein paar Bibelverse entlang. Und was zum Schluss rauskommt, das hoffe ich, ist doch etwas Gutes. Zum Ersten muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich möchte mich gerne vorstellen. Ich bin Tychikus. Ich weiß, der Name ist nicht mehr so ganz modern, aber zu meiner Zeit war das noch gang und gäbe. Und ich komme gerade von einer langen Reise. Ich bin immer noch unterwegs und ich muss euch was Spannendes erzählen. Ich wurde losgeschickt als Postbote. Ich habe hier auch einen großen Brief mitbekommen. Eigentlich habe ich zwei Briefe. Den ersten, den habe ich schon abgeliefert. Dieser hier, der ist für euch. Ich komme nämlich aus Rom. Da wurde ich abgeschickt mit diesem Brief. Und ich bin auch nicht allein unterwegs. Ich habe noch einen guten Freund mitgenommen. Und zwar, wer den noch nicht kennt, der Onesimus. Ja, das ist schon ein etwas krummer Hund. Der sollte nämlich eigentlich daheim schuften bei seinem Herrn am Grundstück, auf den Äckern und im Haus, aber wisst ihr, der ist getürmt. Der hat das weitergesucht. Ich meine, ich kann es ihm ja nicht verübeln, das würde ich auch machen wahrscheinlich, wenn ich in seiner Haut wäre, aber jetzt muss ich den wieder zurückbringen. Ich hoffe, dass der echt die Nerven behält. Ich meine, der hat sich ja inzwischen auch bekehrt, aber mal sehen. Ich hoffe, dass wir das Ziel erreichen. Der muss nämlich zu seinem Herrn zurück, zu dem Philemon. Philemon, wisst ihr, wo der wohnt? Der wohnt nämlich da, wo ich den Brief hinbringen muss. In Kolossä, eine schöne Stadt. Wir kommen gerade von dem Hafen, wo wir angelegt haben mit unserem Schiff. Wir sind übers Mittelmeer gereist. Es war eine gute Reise. Aber jetzt tun mir schon die Füße weh von dem vielen, vielen Laufen. Kilometer um Kilometer, staubige Straßen. Aber irgendwie ist auch schön, muss ich sagen, denn wir sind erstmal den Fluss Mäander entlang gewandert und da, wo dann der Lykos, dieser andere Fluss, in den Mäander hineinfließt, da sind wir abgezweigt. Und jetzt laufen wir immer den Lykos entlang, wunderschön. Der plätschert vor sich hin, frisches, klares Wasser. Und was mich fasziniert auch an diesem Wasser, es ist total kreidehaltig. Und die Steine und die ganzen Felsformationen, unglaublich faszinierend. Also sowas muss man echt gesehen haben. Also wenn ihr noch nicht da wart, dann empfehle ich euch das dringend, dass ihr da mal hinreist. Und jetzt kann ich schon vor mir sehen, die schönen Berge. Mensch, auf die habe ich mich schon so lange gefreut, meine Heimatberge. Da am Fuß, wo der Fluss in die Schlucht hineinfließt, da liegt Kolossä. Und genau oberhalb von dieser Schlucht sehe ich diesen großen Berg, den Berg Kadmos. 2500 Meter hoch, der Hausberg von Kolossä. Das ist ähnlich wie bei Ruhpolding. Oder bei Berchtesgaden. Ah, wunderschön, wie der Watzmann. Perfekt. Eine Kulisse wie im Bilderbuch. Und was auch noch schön ist, das sind die saftigen Wiesen hier. Wie in Bayern. Außer, dass da keine Kühe stehen, sondern Schafe. Viele, viele Schafe. Denn wir befinden uns gerade in dem antiken Zentrum der Wollindustrie. Eine unglaublich schöne Landschaft hier. Und das Schmankerl. Das absolute Schmankerl, warum man hier wirklich auch wohnen sollte, nicht nur als Urlauber kommen sollte, es gibt hier heiße Quellen. Da kann man Thermal baden. Oh, ich sage euch, das tut gut. Oh. Heute Abend, wenn ich angekommen bin, ich glaube, ich gehe mal in die Therme. Das habe ich mir echt verdient nach so einer langen Reise. Ja, was man auch sagen muss zu Kolossä, es liegt nicht mehr ganz so mitten im Zentrum, wie es mal war. Früher, also ganz früher, mein Opa hat das noch erzählt, da gab es hier zwei große Handelsstraßen, eine von Nord-Süd und eine von West nach Ost und die gingen genau durch Kolossä durch. Und da war was geboten, gell? Fantastisch, da lief das, gell? Da hat das gebrummt, das Geschäft hier, ohne Ende. Gasthäuser, Pensionen, Firmen. Aber seit sie halt eine Umfahrung gebaut haben und jedermann über Laodicea reist und über Hierapolis, naja, verirren sich nicht mehr so viele nach Kolossä. Den ersten Brief, den habe ich übrigens in Laodicea gelassen, gell? Der sollte auch dahin. Und wenn ich diesen Brief hier für euch vorgelesen habe, hier in Kolossä, dann werde ich diesen Brief wieder mitnehmen nach Laodicea, damit die den auch hören. Und den Brief von Laodicea, den sollt ihr auch noch hören, hat Paulus gesagt. Aber bis das soweit ist, nehmen wir mal vorlieb mit diesem Brief hier. Weil der Brief von Laodicea, den finden wir auch gar nicht mehr in der Bibel drin. Irgendwie war der anscheinend nicht so wertvoll oder ja, aber der Brief an Kolossee, der Brief an euch, der hat's in sich. Und ich muss euch auch sagen, ich bin kein so guter Postbote mit dem Briefgeheimnis, habe ich es nämlich nicht so. Ich habe unterwegs auch schon ein bisschen hier reingespickt in den Brief und ja, ich habe schon mal ein bisschen vorgelesen. Ich war einfach so neugierig halt, ich konnte einfach nicht an mich halten. Ich wollte doch sehen, was der Paulus geschrieben hat. Und ich bin ja auch ein Mitglied eurer Gemeinde und dann habe ich gedacht, das ist ja auch an mich dann. Ja, und da habe ich halt ein bisschen schon was gelesen, gell? Dieser Brief hier, der kommt eindeutig von Paulus. Ich habe es ja selber gesehen, als er ihn geschrieben hat. Er hat ihn mir mitgegeben. Und dreimal sogar in diesem Brief wird auch erwähnt, dass wirklich er auch der Verfasser ist. Also ganz eindeutig. Und auch die Menschen, die er da erwähnt, also das sind genau die gleichen Menschen wie den Brief von dem Onesimus, der an den Philemon gehen soll. Also man sieht eindeutig, das war wirklich der Paulus. Und er ist noch gefangen in Rom. Ich soll euch ganz liebe Grüße von ihm ausrichten. Ja, es geht so den Umständen entsprechend. Er muss Fesseln tragen, er ist gebunden. Aber doch darf er in so einer Mietwohnung sein und darf auch Besuch empfangen. Und den Timotheus, den habe ich dort gelassen. Den kennt ihr ja alle, mehr oder weniger. Und wen ihr sehr gut kennt, wer auch noch beim Paulus geblieben ist, das ist unser guter Freund, der Epaphras. Ja, der hat hier die Gemeinde ins Leben gerufen, ich weiß. Und von dem soll ich euch ganz, ganz herzliche Grüße ausrichten. Es vergeht wohl keine Minute, wo er nicht an euch denkt. Ich kann mir vorstellen, das ist so ähnlich wie mit dem Edi Paul, der war jetzt 6,5 Monate unterwegs, größtenteils in China und da in den asiatischen Ländern. Ich glaube, der hat auch ganz oft an Bayern gedacht. Besonders an das gute Brot in Bayern und an die gute Milch und ja, auch noch ein paar andere Sachen. Bestimmt ganz sicher an euch. Euch hat er wohl am meisten vermisst, nehme ich an. Ja, so geht es dem Epaphras auch. Der wäre gerne selber mitgekommen. Aber er muss noch ein bisschen bei Paulus bleiben und dem Paulus Mut zusprechen und ihm noch was erzählen, noch von ihm lernen. Und dann eines Tages wird er auch wieder kommen. Ja, ach ja, falls ihr das vergessen haben solltet, der Epaphras, gell? Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat. Ich glaube, vor ja, ungefähr ein paar Jahren so. Der Epaphras, wisst ihr nämlich, wie der zum Glauben gefunden hat? Der hat seine Ausbildung gemacht oder hat er da gearbeitet, wenn ich das noch genau wüsste. Aber auf jeden Fall ist er nach Ephesus gezogen und da hat er den Paulus kennengelernt. Und Paulus war ja 3 Jahre lang dort, gell? Und da hat es ihn erwischt. Und dann kam er wieder zurück hier in seine Heimatstadt nach Kolossee zu uns. Und ich kann mich noch gut erinnern, als er mir gesagt hat, Mensch, kennst du noch die gute Nachricht von Jesus, Tychikus? Hast du das schon mal gehört? Jesus, wer ist das? So hat es angefangen, gell? Und guck mal, wie viele jetzt hier da sind. Unglaublich. Aber dieser Brief, muss ich auch sagen, es ist ein sehr schöner Brief. Aber er sagt auch ein paar Dinge über manche Leute in der Gemeinde, die denken, naja, man könnte halt so leben, wie man will. Wenn man ist ja Christ, man kommt ja eh in den Himmel. Es ist ja ganz egal, wie man lebt, gell? Na, der Paulus, der schreibt da was anders. Und es gibt auch noch ein paar andere Leute in der Gemeinde, die denken, alle müssen so werden, wie ich lebe. So wie ich lebe, so wie ich bete, so wie ich Gott vertraue, so ist es richtig. Aber der Paulus sagt, na, also das ist auch nicht ganz wirklich die Mitte. Wir sollen nicht vom Gaul fallen, hat er geschrieben. Wir sollen nicht nach links und nicht nach rechts fallen, sondern wir sollen die Mitte wählen, Christus. Und das ist wirklich ein unglaublich faszinierender Aspekt in seinem Brief. Ich habe das durchstudiert, sage ich euch, letzte Nacht, als ich nicht schlafen konnte im Hotel, habe ich das gelesen. Es ist echt beeindruckend, was Paulus schreibt. Aber ich nehme an, ihr wollt es jetzt mal hören, oder? Also ich fange mal an. Er schreibt am Anfang hier, Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus. Paulus, der Apostel Jesu Christi. Ja, das stimmt, der ist echt ein Apostel, gell? Gott hat ihn berufen als einen Boten, das heißt das nämlich, ein Bote mit der guten Nachricht. Er soll gehen und diese Nachricht weitersagen. Und wenn ich denke, wie vielen Tausenden von Leuten Paulus schon diese gute Nachricht weitergesagt hat. Er ist wirklich ein Apostel. Und dann schreibt er hier, dass er Apostel ist, nicht weil das gutes Geld einbringt, auch nicht, weil das halt ein toller Beruf ist, sondern nach Gottes Plan und nach Gottes Willen. Das ist doch eine tolle Sache, gell? Wenn Gott einen anstellt, Gott als Chef zu haben, ist doch eine gute Sache, oder? Paulus, Apostel Jesu Christi. Und der Bruder Timotheus. Wisst ihr, der Paulus, der ist ja schon alt. Und der Timotheus ist ja noch so ein junger Hüpfer. Eigentlich müsste er ja sagen, naja, meinem Sohn Timotheus oder so oder irgendwas in der Art. Aber hier sagt er dem Bruder Timotheus. Das ist echt ein Bruder für ihn, gell? Obwohl der ja so viel jünger ist und so unerfahren. Aber das ist der Bruder Timotheus. Weißt du, dass auch du ein Bruder bist? Dass auch du eine Schwester bist? Ich lese jetzt aber weiter. Er schreibt hier nämlich an die Geschwister in Kolossee. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit oder in Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Also an die Geschwister in Kolossee, an die Geschwister in Traunreuth. Das ist doch toll, gell? Und dann sagt er aber noch etwas anderes. Er sagt nicht nur Geschwister in Kolossee, sondern auch Geschwister in Christus. Wo wohnst du? In St. Georgen? In Sondermoning? In Frühling? In Taching? In Traunreuth? Oder wohnst du auch noch in Christus dazu? Du bist Gemeinde und du wohnst nicht nur in Traunreuth. Du wohnst nicht nur da, wo du wohnst, sondern dann wohnst du auch in Christus. Kann man das denn auch von dir sagen, dass du in Traunreuth und in Christus wohnst? In Christus macht deutlich, dass unser Wesen etwas widerspiegeln soll. Natürlich was? Jesus. Ganz einfach. Wenn man uns sieht, sollte man Jesus sehen. In Christus sein, da sind wir sicher. Und dann schreibt Paulus, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Gnade und Friede. Das ist ein Gruß, den kennt ihr schon, gell? Das schreibt man immer so im Brief. Aber hier beim Paulus habe ich den Eindruck, der meint das auch wirklich so, wie er schreibt. Gnade und Friede. Gnade, das ist das, was die Griechen gewünscht haben. Und Frieden, Shalom, ist das, was die Juden gewünscht haben. Und beide Grußformen, sagt Paulus hier, Gnade euch und Friede. Und damit wünscht er uns von Gott, dass es uns gut gehen soll. Das heißt Gnade. Gott erbarmt sich über uns und damit geht es uns gut. Und die Folge davon ist Friede. Ein Friede, der alles übersteigt. Friede heißt gute Lebensbedingungen. Ich darf in Frieden leben mit dem Nachbarn, in Frieden mit meinem Ehemann und Ehefrau, in Frieden mit den Kindern, in Frieden mit den Schulkollegen, in Frieden mit meinen Arbeitskollegen. Ist das nicht was Tolles? Also wenn Paulus uns sowas wünscht, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, dann ist das was Gutes. Und dann geht es weiter. Er sagt nämlich, das ist ein super Vers, er sagt, jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus für euch. Jedes Mal, sagt Paulus, wenn wir für euch beten. Wisst ihr, wie oft Paulus betet? Also ich habe es nicht gezählt, ich habe es aufgegeben. Aber jedes Mal, wenn der betet, da dankt er Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch alle. Als erstes fällt Paulus auf die Knie und dankt. Das tut er auch in Römer 1, Vers 8. Da heißt es nämlich, als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Er tut das aber auch nochmal in Epheser 1, Vers 15 und 16, wo er sagt, hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem danke ich. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Und wenn ihr es immer noch nicht glauben wollt, auch in 2. Thessalonicher 1, Vers 3 sagt er das nochmal. Immer, wenn wir für euch beten, müssen wir Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker. Und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Paulus, wenn er an euch denkt, beginnt er damit, dass er erstmal vor Gott die Knie beugt und dass er Audienz hat bei dem Herrscher über Himmel und Erde und dass er erstmal sagt, danke für die Traunreuter. Ich freue mich so, dass da liebe Geschwister sind. Wenn du an deine Geschwister in der Gemeinde denkst, was tust du zuerst? Fällt dir dann auch das Danken ein oder beginnst du gleich mit Klagen? Es gibt bestimmt auch Gründe, warum man klagen kann, natürlich. Aber das Danken, hast du das vielleicht manchmal vergessen? Bei uns in Rumänien, in unserer Wohnung, haben wir ein paar Pinnwände gemacht, die wir an die Wand gehängt haben. Und eine Pinnwand hängt genau bei dem Esszimmertisch, ziemlich große Pinnwand. Und da haben wir bei DM ganz günstig Fotos ausgedruckt. Und zwar Fotos mit vielen verschiedenen von euch. Da sind ganze Familien drauf, von Traunreuth und von Tittmoning, von der Gemeinde. Und da hängt ihr an der Wand bei uns. Und wenn ich da hingucke, muss ich sagen, meistens fällt es mir ein, zu danken für euch. Es ist auch leicht, wenn man ein bisschen weiter weg ist und euch nicht immer so hautnah miterlebt. Es gibt ja doch auch manche Probleme und manche Fehler, die man hat, einschließlich wir. Aber so aus der Entfernung, muss ich sagen, da kommt es mir manchmal schon zum Danken. Wenn ich denke, Mensch, es gibt in Traunreuth liebe Geschwister und was die uns schon alles Gutes getan haben, wie oft die uns schon eingeladen haben, wie oft die uns ein Mittagessen gekocht haben oder einen Kaffee und Kuchen, mit wie viel Geld sie uns unterstützen. Und da bleibt mir eigentlich normalerweise nur übrig, dass ich Danke sage dafür. Dass ich genauso wie Paulus auf die Knie falle und sage, danke Gott, dass du diese Geschwister geschenkt hast. Ohne sie könnten wir gar nicht da sein, wo wir sind. Danke sagen, dass in der Wüste von Aberglauben, von Unglauben, von Menschenfurcht und von Gedankenlosigkeit tatsächlich Menschen zum rettenden Glauben gefunden haben an Jesus Christus, zum lebendigen Glauben an ihn. Wenn das mal nicht ein Grund zum Danken ist. Ich lese jetzt aber weiter. Vers 4. Also Paulus dankt. Warum? Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an, in, beziehungsweise durch Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Ist das nicht fantastisch? Paulus in Rom hat gehört, was für einen Glauben ihr habt und was für eine Liebe ihr habt. Ich frage mich, wie das passiert ist. Ich nehme an, dass ihr euren Glauben nicht im Versteck gelebt habt und nicht im Verborgenen, nicht geheim. Ich nehme an, dass ihr euren Glauben, eure Liebe so öffentlich lebt, so in eurem Alltag drin, wo ihr seid, wo ihr lebt, in eurer Nachbarschaft, dass dieser Kunde von eurer Liebe und von eurem Glauben bis nach Rom gegangen ist. Ich habe keine Ahnung, was der Kaiser in Rom von euch weiß, ob der überhaupt irgendwas von euch weiß. Aber der Paulus hat von euch gehört. Ist das nicht wunderbar? Glaube und Liebe. Das ist ein christlicher Zweiklang, den wir eigentlich gut kennen sollten. Wir sollten eigentlich Menschen sein, voller Glaube und voller Liebe. Als ich unterwegs war, ist mir ein Beispiel eingefallen. Wir hatten nämlich auf dem Mittelmeer einen großen, heftigen Sturm. Und wisst ihr, wir hatten noch keinen so einen Katamaran oder sowas, wie es heute gibt, gell? Also wir haben so ein altes Mittelmeerschiff gehabt, wo wir da rumgecruised sind. Und als dieser Sturm kam, da wurde es mir schon ein bisschen, da hat sich mir echt der Magen umgedreht. Da sind die Wellen hochgegangen und der Wind hat geweht. Also sowas müsst ihr mal erlebt haben. Aber der Kapitän war echt ein schlauer Mann. Der ist dann nämlich Richtung Ufer gefahren, da war auch so eine Stadt und die haben einen Hafen. Und der Hafen, der ist mit so einer Mauer eingezäunt und da ist so ein ganz kleines Loch in der Mitte, wo man durchfahren kann. Aber unser großes Schiff hat nicht durchgepasst. Jetzt war aber der große Sturm da und die großen Wellen, was machen wir? Und der Kapitän hat zwei Leute in den Kahn gesetzt und hat ihnen den Anker ins Boot geworfen und die sind dann reingerudert in den Hafen und haben den Anker ganz fest an so einem Pfeiler festgemacht. Und dann konnte das draußen stürmen, wie es wollte, gell? Tja, das war super. Wir sind richtig im Hafen fest gewesen. Das hat gehalten, sage ich euch. Das war echt gut. Das war eine super Idee. Und da habe ich gedacht, genauso ist das mit unserem Glauben. Unser Glaube, der ruht nicht auf, auf meinem tollen Haus oder dass ich halt ein gutes Bankkonto habe oder so irgendwas. Mein Glaube, der ist wie dieser Anker festgemacht und zwar im Himmel oben bei Gott. Da kann das hier unten stürmen und schneien und regnen, wie es will. Ha, der ist sicher, gell? Echter Glaube und echte Liebe. Und die trifft man bei Christen eigentlich immer nur zusammen an. Denn Glaube ohne Werke der Liebe ist tot. Und eine Liebe ohne Vertrauen auf Gott ist egoistisch. Das sagt uns die Bibel deutlich. Galater 5, Vers 6. Wenn jemand mit Christus verbunden ist, ist das Einzige, was zählt, der Glaube. Aha, Glaube. Komma, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Aha, Liebe. Oder 1. Korinther 13, Vers 2. Wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Also zeig mir mal diesen Christen, der sagt, er hat Glaube, aber keine Liebe. Oder einen Christen, der sagt, er hat Liebe, aber keinen Glauben. Das geht nicht. Glaube und Liebe, die gehören zusammen. Und wisst ihr, für diesen Glauben, für diese Liebe zu Christus, zu Jesus, hat Paulus wirklich Kopf und Kragen riskiert. Darum ist er im Gefängnis. Darum ist er dort gebunden, nicht wegen anderen Sachen. Der hat nichts Falsches verbockt. Der hat nichts verbrochen. Sondern der ist dort, weil sein Glaube und seine Liebe so stark sind, dass er nicht anders kann, als dafür hinzustehen, zu sagen, das glaube ich, dafür lebe ich und dafür bin ich auch bereit zu sterben. Was ist deine Überzeugung? Wofür lebst du und wofür stirbst du? Jetzt fange ich schon wieder das Predigen an. Ich sollte eigentlich weiterlesen. Vers 5. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Hoffnung. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das habe ich schon mal gehört. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das klingt gut. Das klingt wirklich gut. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Oder 1. Thessalonicher 1, Vers 2 und 3. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Jemand hat mal gesagt, Glaube ist das, worauf wir uns heutzutage stützen, was in der Vergangenheit war. Jesus kam, er starb für unsere Schuld, er ist auferstanden, er lebt. Und weil das so ist und wir Glauben haben, darum dürfen auch wir leben. Und Liebe ist das, was momentan in der Gegenwart ist, das sollen wir leben. Die Liebe Gottes soll durch unser Leben hindurchfließen, zu anderen hin. Und Hoffnung, das ist das, was in die Zukunft zeigt. Eine Hoffnung auf etwas, was nicht nur auf dieser Welt ist. Ich muss sagen, ich habe auch viele Hoffnungen auch für diese Welt. Ich habe die Hoffnung, dass wir nächste Woche gut zu Steffis Eltern kommen und danach zu meinen Eltern, damit sie das Baby sehen. Ich habe auch die Hoffnung, dass die Kleine sich gut entwickelt und dass Naima für uns ein Segen ist und wir für sie auch. Ich habe viele Hoffnungen. Auch die Hoffnung, dass unser Auto bis nach Rumänien durchhält und dass es nicht schneit, weil ich Sommerreifen drauf habe. Ich habe viele Hoffnungen. Aber wenn diese Hoffnungen die einzigen Hoffnungen sind, dann bin ich ein armer Tropf. Die Bibel sagt, wir brauchen eine Hoffnung, die weitergeht als diese Erde. Diese Hoffnung muss im Himmel festgemacht sein. Eine Hoffnung auf ein Erbe, eine Hoffnung auf einen vollgedeckten Tisch zusammen mit Jesus an unserer Seite. Eine Hoffnung auf eine Wohnung, wie ihr sie schöner noch nicht gefunden habt, auch nicht mal die Johanna Peth in München. Eine Wohnung in diesem himmlischen Jerusalem, das ist wie ein Würfel, goldene Straßen, Bäume, die 12-mal im Jahr tragen, ein Fluss voll mit Fischen. Dominik, das ist was für dich. Jetzt ist er in der Kinderstunde, gell? Also, wenn diese Hoffnung nicht lebendig ist und wenn diese Hoffnung nicht trägt und durchhält, was dann? Welche Hoffnung trägt dich denn? Oder bist du von der Bibel her gesehen ein hoffnungsloser Fall? Diese Botschaft von Glaube, Hoffnung, Liebe, da muss ich sagen, Paulus, das gefällt mir. Dass du das so gesagt hast, da bin ich dabei. Dafür lohnt es sich zu leben. Da mache ich mit. Und ich denke und hoffe, ihr auch. Die gute Nachricht, diese Freudenbotschaft von einem großartigen Sieg, von dem Sieg Jesu über Sünde, Hölle, Tod und Teufel, das ist eine Botschaft, für die lohnt es sich wirklich alles zu geben. Ich lese jetzt aber weiter. Davon, von dieser Botschaft, von diesem Glauben, von dieser Liebe, von dieser Hoffnung, habt ihr ja von Anfang an gehört. Seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr in Wahrheit gehört und erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Das Evangelium. Das Evangelium ist erstmal eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht, die muss man mal selber erlebt haben, dass man das überhaupt begreifen kann, was das heißt. Diese gute Nachricht, dass Menschen, die es nicht verdient haben, dass sie von Gott beschenkt werden, einfach so. Dass ihre Schuld erlassen wird, dass ihre Sünden weggewaschen sind, sie sind weiß wie Schnee, dass Gott sich an ihre Sünde nicht mehr erinnern will und dass er sie kleidet, wunderschön. Er gibt dir einen Ring an die Hand, weil du ein Erbe bist, weil du sein Kind bist. Er zieht dir Schuhe an, er gibt dir ein Feierkleid und dann darfst du mitfeiern mit ihm an einem Tisch. Das ist das zentrale Anliegen Gottes für diese Welt. Er möchte, dass alle Menschen diese frohe Botschaft hören, dass doch alle Menschen das erkennen und teilhaben an dieser frohen, guten Nachricht, teilhaben an Gottes Welt. Zum Zweiten ist das Evangelium, die frohe Botschaft, Wahrheit. Paulus sagt, die Botschaft der Wahrheit. Und er sagt auch, als ihr sie zum ersten Mal gehört habt, habt ihr es als die Wahrheit erkannt. Habt ihr gesagt, das stimmt. Darauf habe ich schon mein Leben lang gewartet. Es ist eine Botschaft der Wahrheit. Alle anderen Religionen, laut Bibel, sagen nicht die Wahrheit. Denn sie bringen den Menschen nicht wirklich zu Gott. Die einzige Botschaft, die wirklich wahr ist und damit gewiss, an die man sich wirklich halten darf und die einen hält, ist die Botschaft, die uns die Bibel hier aufzeigt. Das sagt Paulus hier deutlich. Das Dritte, das Evangelium ist universal. Es ist nicht nur für einen kleinen Haufen exklusiver Leute hier in Traunreuth, sondern es ist für alle Traunreuther. Es ist für alle Bayern und Nicht-Bayern, Zugroaste im Chiemgau. Es ist für alle Deutsche. Es ist für alle Europäer. Es ist für alle Menschen auf der ganzen Welt. Paulus schreibt, genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt. Es ist universal. Es hält sich nicht an ethische Grenzen, nicht an kulturelle, nicht an geografische, auch nicht an politische. Diese frohe Botschaft seit 2000 Jahren geht sie in alle Welt und keiner kann sie aufhalten, auch wenn schon viele es versucht haben. Und darum sollte auch bei mir nicht Endstation sein. Darum sollte ich nicht der Letzte sein, der sie gehört hat. Darum sollte es von mir aus weitergehen. Und noch eine gute Sache, ein Viertes. Diese frohe Botschaft ist fruchtbar. Paulus sagt, sie breitet sich weiter aus, sie trägt Früchte. Ich stelle mir vor, es muss jedem bayerischen Bauern, auch wenn die große Bauern sind und viele Maisfelder haben und viele Kühe im Stall haben und viel Geld auf dem Konto, muss es die Tränen in die Augen treiben, wenn er mal ein bisschen nachdenkt, wie diese frohe Botschaft Früchte trägt. Da ist sein kleiner Bauernhof nichts dagegen. Wie diese Botschaft, wie das Ehren sprießt aus dem Boden, wie das sich vervielfältigt, wie das reift, wie das voll und reif wird, da ist jede Scheune zu klein. Da musste jeder Bauer eigentlich anbauen. Wie gut, dass im Himmel genügend Platz ist. Diese Botschaft ist eine Botschaft, die fruchtbar ist. Und deshalb, weil diese Botschaft gut ist, weil sie die Wahrheit ist, weil sie universal ist für jeden und weil sie Frucht bringt, rufe ich dir zu, trag diese frohe Botschaft weiter in die Welt. Das heißt ganz praktisch, zu dem Nächsten, der dir begegnet. Ich komme zu den letzten beiden Versen. Vers 7, also übrigens, ich lese in Kolosser, gell? Kolosserbrief, Kapitel 1. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter bzw. Mitsklave und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Epaphras, der Lehrer der Geschwister in Kolossä. Ich habe die Geschichte der Traunreuther Gemeinde ja nur so ein klein bisschen studiert. Ich kenne sie nicht wirklich gut. Ich weiß nicht, wer der allererste war, der hier angefangen hat, diese gute Botschaft weiterzusagen. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wer der allererste war. Für dich persönlich ist es aber vielleicht wichtig, wer war denn für dich der allererste, der dir diese gute Botschaft gesagt hat. Weißt du das noch? Von wem hast du zum allerersten Mal diese Botschaft gehört? Wer hat dir zum ersten Mal gesagt, Mensch, du bist ein krummer Hund, du gehst verloren, wenn du so weiterlebst. Du musst zu Gott kommen. Er hat seinen Sohn für dich geschickt ans Kreuz. Der ist für dich gestorben. Und du darfst umkehren. Du darfst Vergebung haben. Wer war denn für dich dieser Mensch? Vielleicht ist es mal Zeit oder wieder Zeit, dass du ihm mal Danke sagst. Dass du mal hingehst und sagst, danke, dass du mir zum ersten Mal diese gute Botschaft gesagt hast. Ohne dich, wer weiß, wo ich heute wäre. Epaphras. Epaphras war der Erste, der wohl diese gute Botschaft nach Kolossä gebracht hat. Epaphras ist eine Abkürzung von dem Namen Epaphroditus. Epaphroditus kann ich mir leicht merken, auch wenn es kompliziert klingt, weil in diesem Namen alle Selbstlaute enthalten sind. A-E-I-O-U. Epaphroditus. Also wenn ihr mal einen Namen sucht für euren Sohn, dann wisst ihr, da ist alles enthalten. Da könnt ihr euch da was abgucken. Und dieser Epaphras, dieser Epaphroditus, der ist ein treuer Mitarbeiter, ein geliebter Mitarbeiter oder Mitsklave. Und das sagt Paulus nicht zu jedem. Versteht mich jetzt hier nicht falsch. Paulus sagt oft, liebe Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Mitstreiter, das sagt er auch schon nicht so oft. Aber lieber Mitsklave, das sagt er eigentlich nur zu ganz speziellen Leuten. Nicht zu allen Christen. Er sagt das zu den Christen, die wirklich ihr ganzes Leben gegeben haben für die Sache Gottes. Zu denen sagt er, das ist ein geliebter Mitarbeiter und Mitsklave. Bist du ein Vollblutchrist oder bist du nur so ein halber Waschlappen, der so ein bisschen, naja, man geht halt zum Gottesdienst, man hört sich das an, das klingt auch alles gut, aber damit reicht es auch schon. Kann Paulus denn auch zu dir sagen, du lieber Mitsklave, du lieber Mitarbeiter, ich freue mich über dich. Du arbeitest mit mir zusammen als ein treuer Diener Christi. Hier geht es nicht darum, der eine ist größer und der andere ist kleiner. Der eine weiß es besser und der andere weiß es halt eben nicht so gut. Hier geht es darum, dass alle gemeinsam ihr Leben im Dienst an Gott verschwenden. Und der Chef über ihnen, das ist Gott, Diener Gottes, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Ich muss sagen, das sind Leute in meinem Leben, die mich begeistern. Wenn ich Christen treffe, die sich für mich persönlich mit ganzer Kraft einsetzen, sowas erlebt man nicht jeden Tag. Aber es gibt sie. Und wie gut ist es, dass es solche Christen gibt, die sich für andere mit ihrem ganzen Leben, mit ihrer ganzen Kraft einsetzen. Und er, der Epaphras, der war es auch, der erzählt hat dem Paulus von eurer Liebe und von Gottes Geist, der in euch wirkt. Ich habe eine letzte Frage an euch. Ihr dürft laut Antwort geben. Und zwar, was ist das Ergebnis von der Liebe im Geist Gottes? Bitte? Was ist das Ergebnis von der Liebe im Geist Gottes? Was kommt dabei raus? Die Tat. Die Tat, richtig. Ja, da habe ich was gehört. Die Frucht des Geistes, genau, die Frucht des Geistes, Galater 5, 22 sagt, ist natürlich die Tat. Aber was für eine Tat? Die Tat, die voller Liebe ist, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und das ist nicht nur die Tat, die voll ist mit solchen Eigenschaften. Das bist du, der dann voll ist mit diesen guten Eigenschaften. Das ist die Frucht des Geistes, die Liebe, die der Geist Gottes in euch wirkt. Und diese Liebe, die alles überschattet mit ihren warmen Strahlen, sie ist geduldig, freundlich, sie ist ohne Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist auch nicht eingebildet, nicht taktlos, sie ist auch nicht auf den eigenen Vorteil bedacht, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem was nach, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich dafür über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt in jeder Lage, immer hofft sie und sie hält allem stand. Damit möchte ich euch das wünschen, was Paulus den Kolossern gewünscht hat, dass diese Liebe, dieser Glaube, diese Hoffnung in euch immer mehr überhand nimmt und dass ihr auch von euch eines Tages im Himmel, wenn er euch antrifft da oben, sagen kann, das, was ich an die Kolosser geschrieben habe, das schreibe ich auch euch, Traunreutern. Ich danke Gott alle Zeit für euch, wenn ich an euch denke. Denn diese frohe, gute Botschaft, Christus im Zentrum, hat bei euch angefangen und es geht weiter. Und das ist faszinierend schön. Und es wird eines Tages perfekt und vollkommen schön sein. Und wir werden dann bei Gott sein. Ich freue mich auf den Tag, wo ich euch nicht mehr hier in Traunreut die Hand schüttel, sondern wo wir uns im Himmel die Hand schütteln. Denn dann wird es noch schöner sein als hier.